Auch wenn ich gestehen muss, dass mir die halbe Stunde heute Morgen Fahrt nicht gereicht hat, mich auf diesen Text vorzubereiten. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die das zeigt, wie Gottes Liebe sichtbar wird, weil es ist ja unglaublich, Liebe macht ja erfinderisch. Also, wer schon mal verliebt war oder so, da fällt einem ja so manches ein, wie man dem anderen eine Freude machen könnte oder so. Gottes Liebe wurde sichtbar und ich möchte heute Morgen in eine Geschichte mit hineinnehmen, es war jetzt ein bisschen spontan, aber in die Apostelgeschichte. Vielleicht so ein Auftakt für nächste Woche schon, da geht es ums Kapitel 10 und heute ums Kapitel 9. Gottes Liebe, die sichtbar wurde und Gott, der scheinbar alle Hebel in Bewegung setzt, damit einer diese Liebe erkennt. Und da heißt in der Apostelgeschichte im Kapitel 8, ab Vers 26, vielleicht eine Geschichte, die manchmal schon gehört hat oder auswendig gelernt. Ich gucke mal gerade rüber. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf dem Rückweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich neben ihn. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt, den er gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurden Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Und dort übersetzt, er zog seine Straße fröhlich. Da wird Gottes Liebe sichtbar. Da ist ein Mann, es geht um hauptsächlich zwei Männer und die wollen wir uns heute Morgen mal ein bisschen angucken. Da ist einer, ein Weitgereister, einer, der, ich würde sagen, auf der Suche war, ein Finanzminister. Geldsorgen hatte der wahrscheinlich genauso wenig wie unser Finanzminister zurzeit mit Milliardenüberschüssen. Deshalb konnte er sich ja auch einige Monate unbezahlte Urlaub nehmen, um diese 3000 Kilometer in seiner Kutsche nach Jerusalem hochzuwagen, auf holprigen Straßen. Ein Mann, der auf der Suche war, einer, der eigentlich alles hatte. Ein guter Job, er war da mittendrin im Ministerium, er hatte eigentlich alles, scheinbar. Aber trotzdem war es ein Mann, der auf der Suche war. Er ging nach Jerusalem. Wir wissen nicht genau und nicht so viel über ihn und warum er nach Jerusalem wieder dazu kam, an den Gott Israels zu glauben oder Interesse zu haben. Man weiß aus der Geschichte, dass dort Juden gab und vielleicht ist er da dazugekommen. Diese Suche hat ihn getrieben, nach Gott zu suchen. Und wir merken hier auch was auch spannend ist, weil nicht immer ist die Not, die äußere Not, die uns auf die Suche nach Gott gehen lässt. Manchmal ist die Krankheit oder äußere Umstände, die uns ganz tief ins Fragen bringen. Aber bei diesem Mann war es wahrscheinlich die innere Not. Er hatte eigentlich alles, fast alles. Familie war ihm verwehrt, aber eigentlich hatte er doch alles. Aber vielleicht ist auch gerade das, was unser Menschsein ausmacht. Selbst dann, wenn wir alles haben, dass wir merken, dass es doch nicht alles sein kann. Und wir merken, und wie auch bei uns, uns geht's doch eigentlich gut. Und dieser Finanzminister, das war einer, der gemerkt hat, irgendwas fehlt mir noch in meinem Leben. Das kann nicht alles sein. Meine ganzen Götzen, alles, was mir so wichtig ist dort in meiner Kultur, das kann es nicht sein. Aus irgendwelchem Grund, er hat sie aufgemacht, Gott zu suchen. Die Bibel sagt uns in Jeremia 29, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Dort, wo ein Mensch, egal ob reich oder arm, ob krank und gesund, sich auf die Suche macht zu Gott, weil er merkt in seinem Leben, er braucht einen Halt. Das kann nicht alles sein, da lässt sich Gott finden. Und diese Geschichte, sie macht uns deutlich, dass dort, wo du oder ich oder wer auch immer auf der Suche ist, Gott möchte sich finden lassen. Dieser Mann, dieser Finanzminister, ich weiß nicht, was der Auslöser war. Er wollte Gott anbeten. Er hat Gott gefunden, in der Synagoge wahrscheinlich, dort irgendwo in Äthiopien. Er wollte Gott anbeten, hat sich auf die Reise gemacht, auf eine lange Reise, bis nach Jerusalem, in einem Pferdekarren, auf holprigen Straßen, ohne gummigefederte Reifen, wochenlang unterwegs, weil es ihm wichtig war, Gott anzubeten. Und er kam dann da nach Jerusalem. Und ich stelle mir das so vor, er kommt da reingefahren, wahrscheinlich war es abends, wann auch immer das war, und er sieht diese Stadt, er sieht diesen Tempel, und alles ist so toll und alles leuchtet, und er freut sich endlich nach Wochen dort angekommen zu sein, um dort im Tempel Gott anzubeten. So haben sie es ihm erzählt, dort ist Gott, und nur dort kann man Gott finden. Dort trifft man ihn. Dort kann man Gott anbeten. Und er kommt nach Jerusalem hinein und vermutlich damals dann zu der Zeit nach Jesus am Eingang von diesem Tempel stand dieses große Schild: Betreten für Heiden bei Todesstrafe verboten. Alles wäre so ähnlich, wie wenn ihr euch als Familie auf den Weg macht in Europa-Park und da steht ein großes Schild: Für Korntaler verboten reinzukommen. Er war auf der Suche nach Gott. Er wollte Gott anbeten und steht er abgeparkt dort vor diesem Tempel und darf nicht rein. Vielleicht ein paar Jahrzehnte vor, bis in den ersten Vorhof, da hätte er gedurft, aber nicht weiter. Er war Ausländer, Eunuch, entmannt. Einer, der eigentlich gar keinen Platz hatte bei Gott. Einer, der da gar nicht hingehört. Aber da wird schon deutlich, wie Gott auf der Suche ist nach uns Menschen, auf der Suche nach dir und nach mir und was Gott für Anstrengungen alles macht, damit der Einzelne ihn finden kann. Und dieser Mann, er kommt dorthin und liest dieses Schild: Betreten für Heiden bei Todesstrafe verboten, in allen damals gängigen Sprachen. Die waren es nicht alle gängig, Spanisch vielleicht schon, Nepali vielleicht nicht so ganz, aber in allen Sprachen der Welt, du darfst da nicht rein. Und das ist eigentlich traurig. Wisst ihr warum? Weil dieses Schild hätte schon einige Jahre weggehört. Jesus war, er hat auf der Erde gelebt. Er ist am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden, erlebt. Eigentlich hätte dieser Fremde eine Führung bekommen müssen dort im Tempel. Das Schild hätte vor Jahren schon weggehört und der Mann hätte mit hineingenommen werden müssen in den Tempel und eine Führung gekriegt, so wie heute irgendwo anders, wenn man in ein Museum geht oder wo auch immer, und komm rein, guck dir's an. Bis vor ein paar Jahren war das für dich ein No-Go. Bei Todesstrafe verboten. Aber jetzt, du darfst rein, einer der Ersten. Guck mal, dort haben wir früher für unsere Schuld bezahlt. Dort ist ein Altar. Millionen von Tieren mussten hier sterben. Aber jetzt nicht mehr, Weil einer gestorben ist, der, von dem du gelesen hast in der Bibel, er ist am Kreuz gestorben, du brauchst nicht mehr sterben. Wir brauchen keine Opfer mehr. Dieser Messias, er kam, er ist gestorben, er lebt. Und weiter, guck rein in dieses Heiligtum, da wäre absolut unmöglich für dich gewesen. Oder bist rein ins Allerheiligste, ein absolutes No-Go für alle. Du darfst rein, weil Gott den Weg frei gemacht hat. Für dich, für uns Menschen. Nein, er stand draußen vor der Tür. Betreten für Heiden verboten. Damals, vielleicht erinnert ihr euch dran, wenn man die Bibel liest, Jesus hat es ganz sichtbar gemacht, es wird ganz sichtbar in der Bibel beschrieben, als Jesus am Kreuz starb, ist dieser Vorhang im Tempel von oben nach unten durchgerissen. Der Weg ist frei. Was wurde gemacht? Ich vermute mal zugenäht. Alles bleibt beim Alten. Das kann nicht sein, was nicht sein darf, darf nicht sein. Und deshalb steht der Mann da draußen, der auf der Suche ist nach Gott. Und ich will da nicht richten, ich frage mich dann ganz ehrlich, wenn Menschen Gott suchen, finden sie denn bei mir die Antwort? Wenn sie mich treffen oder uns treffen als Christen, als Gemeinde oder auch Gemeinde in sich, wenn sie uns sehen, wenn Menschen auf der Suche sind, entdecken sie Gott bei mir durch mein Verhalten, durch das, was ich sage, so wie ich rede? Oder wenn sie zu uns in Gottesdienst kommen, kann man hier Gott entdecken? Damals blieb alles beim Alten, aber ich habe mich gefragt, ist mein Leben so ein Leben, dass man Jesus entdeckt? Da hat sich einer wochenlang auf den Weg gemacht, um Gott anzubeten und konnte wieder umdrehen. Irgendwo vielleicht im Vorhof abgeparkt dieses Tempels. Ist mein Leben ein Leben, wo andere Jesus entdecken? Wo, wenn sie mich treffen, merken, da ist Jesus und den suche ich gerade. Ich erinnere mich an einen unserer Missionare, die unter Chinesen hier in Deutschland arbeitet. Und er erzählt die Geschichte, da war einer lange Jahre hier, ein ausländischer Mitbürger, einer, der hier war. Viele Jahre hat studiert, hat einen Doktor gemacht. Und er kam zurück nach China und fand dort zum Glauben in einer Gemeinde. Hier hat er keinen Christen getroffen in Deutschland, der ihm den Glauben erzählt hat. Und das passiert ganz oft. Und ich frage mich, im Land der Reformation, wenn Menschen kommen aus der ganzen Welt, auch jetzt unterwegs sind, auch weil wir sie brauchen, als Fachkräfte, wie wir es so schön nennen, entdecken Menschen bei uns, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, wenn wir sie begegnen auf der Straße, im Arbeitsumfeld, entdecken sie Jesus? Oder steht es still auch da, bitte, bei Todesstrafe verboten, frag mich nicht. Der Mann war enttäuscht. Geh mal davon aus. Aber Gott baut sein Reich. Das beruhigt mich wieder. Gott baut sein Reich und Menschen, die auf der Suche sind nach Jesus, sie finden ihn. Wenn nicht durch mich, dann durch andere. Wenn nicht durch unsere Gemeinde, dann durch eine andere Gemeinde, weil Gott baut sein Reich. Und dieser Mann, der wahrscheinlich enttäuscht war und zurückgereist ist in sein Land, er hat immerhin genug Geld gehabt, um sich eine Jesaja-Rolle kaufen zu können. Und er macht sich auf den Heimweg und liest da drin. Und dann trifft er diesen Philippus. Ein überraschter Evangelist, habe ich es mal beschrieben für mich. Da war einer, der Philippus. Der Philippus, er begegnet uns zum ersten Mal in der Apostelgeschichte ein bisschen vorher. Da gab es Zoff in der Gemeinde und es wurde Essen verteilt und die griechischen Witwen, die kamen da ein bisschen unter die Räder, die haben nichts mehr abgekriegt. Dann haben die Apostel gesagt, wir brauchen 7 Leute, die jetzt das Essen verteilen, damit es gerecht zugeht. Wir haben da keine Zeit dafür. Und da war der Philippus dabei. Und da heißt es, ein geisterfüllter Mann. Und bei diesem Philippus wurde ziemlich bald klar, er hat diese Gabe der Evangelisation. Kurze Zeit später war die erste Verfolgung in Israel und der Philippus musste fliehen. Weg aus Jerusalem. Er ist gegangen. Aber der Philippus war einer, der konnte den Mund nicht halten. Der hat es gelebt und erlebt, was Jesus getan hat, auch für ihn. Und er ist losgezogen, hoch nach Antiochien. Und überall, wo er war, hat er von Jesus erzählt. Und dort ist eine Erweckung entstanden, durch den Philippus. Da sind Leute zum Glauben gekommen, viele. Es sind Gruppen und Kreise entstanden, eine Gemeinde, eine große Gemeinde. Heidenchristen sind dazugekommen, sodass es in Jerusalem bekannt wurde und die Apostel da hoch mussten und gucken, ob da auch alles in richtiger Ordnung läuft. Da hat's richtig gebrummt. Da war Erweckung. Und dann sagt Gott, er schickt sogar einen Engel, mach dich auf den Weg in Richtung Süden. In die Pampa, ins Nowhere. Irgend so ein Weg, irgendeine Straße, einsame Gegend. Ich weiß nicht, was ich gesagt hätte. Philippus heißt, er machte sich auf den Weg und ging. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, Gott, guck mal, hier ist was los hier. Hier brauche ich Glaubensschulung, hier muss ich predigen, hier ist so viel los hier. Das geht nicht, ich kann es nicht weg. Die brauchen mich hier. Frisch Bekehrte, einen ganzen Stall voll, die brauchen mich. Nein, Philippus sagt, ich gehe. Philippus war einer, der auf Gott gehört hat. Er hat gemerkt, das ist jetzt dran, zurückzulassen. Und das war kein einfacher Auftrag, irgendwo ins Nowhere zu gehen, da auf so eine einsame Straße. Er ist gegangen. Er war bereit, auf Gott zu hören, auch zu gehen. Und ich will das für mich immer wieder auch mir deutlich machen, zu gehen, vielleicht nicht gleich wieder weg von hier, aber auf Menschen zuzugehen. Oder vielleicht heißt auch für Jüngere, ja, hier ist toll, hier brummt alles bei uns in der Gemeinde, Jugendarbeit ist klasse, alle sind stolz auf das, was so läuft. Aber vielleicht ist trotzdem dran, zu gehen, weil Gott sagt, geh jetzt irgendwo anders hin, wo ich dich gebrauchen will auf diesem Globus, weil du mir wichtig bist, auch wenn es schön ist und heimelig bei uns. Aber Gott will dich vielleicht irgendwo anders gebrauchen. Und dieser Philippus, er hat es gewagt zu gehen. Ohne Ausreden. Und dieses Gehen hat ein Menschenleben verändert. Ist doch spannend, oder? Was Gott macht für einen, der monatelang unterwegs ist und auf der Rückreise schickt Gott Philippus zu ihm. In Jerusalem, ja, es war Verfolgungszeit, da war keiner von den Christen irgendwo sichtbar, scheinbar, wo einer hätte dem Philippus sagen können, hey du, ich kenne diesen Jesus, ich weiß, was du suchst. Aber Gott, er schickt diesen Philippus, er schickt ihn auf den Weg. Und er geht, er traut sich. Und dann kommt dieser Karren, ist ja gar nicht, eine Kutsche, wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, der war Finanzminister. Heute wäre es wahrscheinlich ein BMW oder irgend so kugelsicheres Auto hier mit vorher einige Motorräder und hinten auch noch ein paar. So ähnlich war das ja wahrscheinlich damals auch. Der ist ja nicht da allein unterwegs gewesen. Und Philippus kriegt mit, wie das da kommt. Und dann sagt Gottes Geist zu ihm, halt dich zu diesem Wagen. Nimm allen Mut zusammen. Da kommt ein Wichtiger. Und er hält sich dazu und er hört, was er liest. Und dann traut er sich zu fragen, verstehst du auch, was du da liest? Hey, ich wünsche mir das für mich und für uns, dass wir auch so Menschen sind wie diese Philippus, die auf Gott hören, horchen und gehorchen. Das ist so unheimlich schwierig manchmal. Wenn ich ans Arbeitsumfeld denke oder auf der Straße oder im Supermarkt, wo immer wir sind. Man trifft ja Leute und fragt dann auch so floskelhaft, ja, wie geht's? Und man ist dann ganz schnell dabei, es geht gut. Aber manchmal ist doch auch dieses eine, es geht so. Weil keiner macht Striptease auf der Straße und erzählt alles, wie es ihm gerade so geht. Aber manchmal merken wir das. Da steckt mehr dahinter, hinter dieser Antwort. Und ich wünsche mir das, dass ich dann auch den Mut habe, zu nachzufragen, nicht weiter zu eilen. Oder im Betrieb, man sitzt in der Mittagspause, wo auch immer, und man kommt ins Gespräch und redet über alles Mögliche, und dann ist auf einmal dieses kranke Kind oder diese kranke Frau beim beim Gegenüber, beim Arbeitskollege oder der Jobverlust oder was auch immer. Der Philippus hatte Mut, nachzufragen. Verstehst du, was du liest? Wie geht's dir wirklich? Den Mut zu haben, mal zu sagen, du, weißt du was, ich glaube an diesen Jesus und ich bete für dich. Ich bin da auch nicht der größte Held, aber wir spüren es ja oft. Und dieser Philippus, Gottesgeist, redet ja auch zu uns. Oder das dran ist, jetzt wo anzurufen, ich merke das doch, weil Gott mir das eingibt. Jetzt ist dran, genau bei der Person anzurufen, Mut zu haben, zu tun. Den Hörer zu packen und nicht sagen, nee, jetzt mache ich schnell noch. Nein, ich tue es. Und dann auch zu erleben, ja, Gott gebraucht mich. Verstehst du, was du liest? Es sind so viele Menschen auch unter uns, vielleicht nicht so viele, aber in unserem Umfeld, sie haben keine Ahnung, auch von der Bibel. Das ist ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe einen guten Bekannter, der ist hier in Süddeutschland unterwegs und gründet eine Gemeinde in der Gegend von Reutlingen. Und da kommen alle möglichen Leute. Haben eine Kirche umgebaut, so eine Kletterhalle und so. Und da kommt ein Ehepaar und sagt, hey, wir wollen uns trauen lassen. Und er sagt, okay, gut, hab keine Ahnung vom Glauben. Ja, und dann, was macht man denn da so? Ah ja, man predigt und man hat da so, gibt Bibeltexte, wo man sich drüber austauscht und oder auch Lieder und ein Text, wo ich drüber predige in der Bibel. Ja, was für Bibelstellen? Er hat ihn dann so 2 Seiten mit verschiedenen Bibelversen ausgedruckt, dem Ehepaar oder dem Bald-Ehepaar, hat sie ihn mitgegeben. Sie kamen zurück und dann sagen sie, wir nehmen 2. Okay. Also, verstehst du, was du da liest? Nein, keine Ahnung, so geht's. 30% kommt halt auch oder 40. Keine Ahnung. Und Lieder, kennen wir keine. Ah ja, sag nur ein paar gute Lieder, die haben sie dann per WhatsApp an ihre Freunde verschickt, die mussten ja alle auswendig lernen. Und dann haben sie die Hochzeit gefeiert. Verstehst du, was du liest? Der Finanzminister hat es nicht verstanden. Mein Arbeitskollege oder wer auch immer vielleicht auch nicht. Aber ich wünsche uns, dass wir den Mut haben, nachzufragen. Weil der Philippus, er hat es erlebt. Und da ist auch gut, man kann die Bibelverse auswendig manchmal, weil man hat nicht immer ein Smartphone, vielleicht schon, aber die Bibel bei sich ins Gespräch zu kommen. Und aus diesem enttäuschten Heiden, Finanzminister, da heißt, es wurde ein fröhlicher Christ. Er aber zog seine Straße fröhlich, ein Glaubensmini-Taufkurs von keine Ahnung wie viele Stunden, und er hat es geschnallt, weil er auf der Suche war. Und er wurde getauft, weil Wasser war. Und dann hat Gott den Philippus weggebeamt und er war auf einmal in Caesarea unten. Habe ich mir oft gewünscht, wenn ich ins Flugzeug stieg. Boah, in 3 Sekunden in Tokio oder so. Er war weg und der Mann, er war da. Und er war fröhlich. Er hat Jesus entdeckt. Ist es nicht toll, wenn man Mut hat, auf Gott zu hören, auch das zu erleben? Und was ich schön fand hier, erfüllt sich eine Verheißung, die Salomo damals gebetet hat, als er den Tempel eingeweiht hat. Da heißt nämlich in Chronik 2, Vers 6, wenn Ausländer, die nicht zu deinem Volk Israel gehören, deinetwegen aus fernen Ländern hierher kommen, weil sie von deiner Herrlichkeit und deinen mächtigen Taten für dein Volk gehört haben, dann erhöre auf deinem Thron im Himmel auch ihre Gebete, die sie vor diesem Tempel sprechen. Erfülle die Bitte dieser Menschen, damit alle Völker auf der Erde dich, den wahren Gott, erkennen. Dann werden sie dich achten und verehren, wie dein Volk Israel dich verehrt. Und sie werden erkennen, dass du in diesem Tempel wohnst, den ich gebaut habe. Doch schön, Gott verheißt was und er tut's. Es hat zwar ein paar Kilometer vom Tempel weggebraucht, aber er tut's. Ich wünsche uns das, dass wir Menschen sind, diese Liebe Gottes, die sucht. Die Menschen, die da sind um uns herum. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere da, der auf der Suche ist. Dann such weiter oder frag, komm ins Gespräch. Weil Gott will sich finden lassen, dass auch dein Leben über deinem Leben, über diese Woche steht. Er aber zog diese Woche diese Straße fröhlich. Das wünsche ich uns. Ich bete noch. Vater im Himmel, vielen Dank. Wenn wir sehen, was du für einen Menschen alles in Bewegung setzt. Und dieser eine Mensch kann ich sein oder bin ich. Vielleicht, weil ich dich noch nicht kenne, weil ich auf der Suche bin, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und dieser eine Mensch bin auch ich, auch als Christ, der eine, der vielleicht auch nicht weiß, wie es weitergeht oder fröhlich ist und einfach mit dir leben will. Ich bin so froh, dass du da zum Ziel kommst. Zum Ziel kommst, damit jemand zu dir findet, aber auch mit unserem Leben zum Ziel kommst, bei den Fragen und Nöten, die wir haben. Oder die Fragen, wie es weitergeht im Leben. Was der nächste Schritt ist, wo du auch berufst, wie in Philippus, weiterzuziehen, damit die gute Botschaft andere hören, wo immer auf diesem Globus. Du rufst, bist ein lebendiger Gott. Und ich bitte dich für mich und für uns, dass wir Mut haben, hinzuhören, wo andere Menschen in Not sind, wo andere uns was erzählen wollen und uns Mut gibst, den Mund aufzumachen, von dir zu reden, weil es einfach dran ist, damit Wunder passieren. Amen.